Beim letzten Mal ging es um den Mauerbau. Dieses Mal geht es unter anderem mal wieder um Obamacare. In den Vereinigten Staaten ist Shutdown. Demokraten und Republikaner konnten sich nicht auf einen Bundeshaushalt einigen und Mitarbeiter von Bundesbehörden werden in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt. Im Weißen Haus wird aber natürlich weitergearbeitet. Donald Trump duldet keinen Stillstand und ist weiterhin der Aktivposten der Weltpolitik. Anfang der Woche rief er die Generäle zu sich und er präsentierte ja auch seinen Gaza-Friedensplan. Zwischendurch traf er dann Pfizer-Chef Albert Bourla. Wir schalten nach Florida zu unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger. Hallo Susanne.
Hallo aus Florida.
Demokraten und Republikaner stehen sich unversöhnlich gegenüber. Werden die Demokraten jetzt den Haushalt nutzen, um Donald Trump einen dicken Knüppel zwischen die Beine zu werfen?
Oh, ich glaube, das könnte man auch ganz anders sehen. Wird Trump das jetzt nutzen, um, wie er sagte, das tote Holz im Wald mal ein bisschen zu fällen und auszuräumen? Wir dürfen nicht vergessen, der Präsident hat während eines Shutdowns die Möglichkeit, und nicht nur die Möglichkeit, sondern die Pflicht quasi, Departments zu schließen und Kündigungen auszusprechen, die temporarily oder permanent sind. Das heißt, er kann während eines Shutdowns Leute, die er sowieso nicht haben wollte, und wir reden hier zum Beispiel vom Bildungsministerium, Department of Education, das wollte er ja schon mal komplett ganz schließen, da kann er jetzt einfach entlassen. Also ich denke, die Demokraten können sich da durchaus ein Ei ins eigene Nest gelegt haben.
Das heißt, das, was Elon Musk mit dem Doge machen sollte, könnte jetzt über den Shutdown Realität werden.
Also jedenfalls hat Trump bereits angedeutet, dass er das nutzen wird. Und Trump hat gesagt, er kann es überhaupt nicht begreifen, was die Linken ihm da für ein Geschenk gemacht haben. Und er kann es eigentlich nur so deuten, dass die Linken seine America-First-Politik mittlerweile auch gut finden und dadurch quasi klammheimlich, ohne es wirklich zugeben zu wollen, ihn dabei unterstützen.
Anfang der Woche sind hunderte Generäle und hochrangige Militärs aus der ganzen Welt nach Virginia gerufen worden. Da haben sich dann getroffen mit dem Präsidenten und mit Verteidigungsminister Pete Hegseth. Vorher war spekuliert worden, das könnte mit angeblichen Luftraumverletzungen der Russen zu tun gehabt haben. Worum ging es dann wirklich?
Also es war ein Treffen, was unter allerhöchster Geheimhaltungsstufe vorbereitet wurde. Man muss sich vorstellen, aus der ganzen Welt, von den jeweiligen Stützpunkten wurden Admiräle und Generäle eingeflogen. Und es saßen also Hunderte im Raum mit Pete Hegseth. Und ursprünglich war auch nur geplant, dass der Kriegsminister, es heißt ja jetzt nicht mehr Verteidigungsministerium, sondern Kriegsministerium, also dass Pete Hegseth alleine mit den Generälen und Admirälen ist. Und in allerletzter Sekunde hat Trump gesagt, er ist ebenfalls dabei. Und es ging einfach darum, die Generäle und Admiräle auf die Linie des Weißen Hauses einzuschwören und zu erklären, was in Zukunft mit dem Militär passieren wird. Hegseth hat ja schon etliche Führungspositionen gecancelt, darunter auffallend viele Frauen und auch Transmenschen. Und er sagt, er will das weiterhin tun und er hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass in einer Kriegszone eine Frau unter den gleichen Bedingungen jetzt leben muss wie ein Mann. Vorher wurden für Frauen gesonderte Bedingungen geschaffen und Pete Hegseth sagt einfach, in einem Krieg muss es völlig egal sein, ob das ein Mann, eine Frau, ein Trans, ein Alien, was auch immer ist. Sie müssen alle unter den gleichen Bedingungen Exzellenz vorweisen können. Wenn Frauen das können, super, sind sie herzlich willkommen. Wenn Frauen dafür extra Bedingungen brauchen, wird er das abbauen.
Da steckt aber das Wort Krieg mit drin und das ist ja die Sorge, dass es eben unter Trump doch einen Krieg geben könnte. Was kommt da in Frage? Russland, Kolumbien, Venezuela, China?
Also der Krieg mit China, der wird eher auf der Handelsseite ausgeführt. Der Krieg mit Venezuela, da ist Marco Rubio federführend. Und das ist kein Krieg gegen Länder, das ist ein Krieg gegen Drogenkartelle, wobei die Drogenkartelle in diesen Ländern ja oft die Regierungen mit übernommen haben. Ich denke, was als erstes ans Kriegsministerium herangeht, ist Russland und ist Gaza, wobei Trump selber hat in seiner Rede vor den Generälen und Admirälen gesagt, zu den U-Booten, die die Amerikaner jetzt vor Russland haben, I call it the N-word. Also man weiß, in Amerika wird der ehemalige Begriff Neger, Negro, als N-Word mittlerweile deklariert. Das heißt, man spricht es nicht mehr aus. Und Trump sagt, es gibt zwei N-Words und er möchte beide nicht nutzen. Man sollte beide nicht nutzen. Und das andere N-Word, was er meint, ist nuklear. Die U-Boote vor Russland sind mit Nuklearwaffen bestückt. Das heißt, Trump sagt explizit, er möchte das N-Word, also nuklear, hier nicht nutzen. Der Krieg, den Trump zurzeit mit den Generälen bespricht, ist ein ganz anderer. Das ist der hier innerhalb der USA. Trump hat ganz klar die Führungskräfte des Militärs eingeschworen und gesagt, es geht um den Enemy Inside, den wir zukünftig auch bekämpfen müssen. Das heißt, die National Guard, die jetzt auch in Portland, Oregon ist, die schon in Washington aufgeräumt hat, die Trump auch noch in andere Staaten und Städte schicken möchte, die dort einfach ICE unterstützen soll beim Kampf gegen die illegale Migration. Da möchte er das Militär zukünftig, so ist sein Plan, näher einbinden.
Auch deutsche Medien wie der Spiegel berichten über den Konflikt zwischen den demokratischen Staaten und dem Präsidenten. Konkret ging es da häufig um Portland. Also man liest, dass Trump durch die Entsendung der Nationalgarde eigentlich provozieren will. Die Protestler würden dann praktisch genötigt, sich mit Gewalt zu wehren. Und damit hat dann Trump die Bilder, mit denen er dann eskalieren kann. Ist das plausibel aus deiner Sicht?
Also ich würde sagen, die Sicht hier innerhalb von Amerika ist genau umgekehrt. In Portland haben bis jetzt Linke und Antifa-Aufmärsche machen können, was sie wollen, haben auch zerstören können, haben ICE angreifen können, haben ICE-Beamte verletzen können, haben Bomben gegen ICE-Agents bauen können, ohne dass was passiert ist. Und da sagt Trump ganz einfach, so geht das nicht, liebe Leute. Wenn ihr das nicht selbst in den Griff bekommt, die ICE-Agents, also diejenigen Polizisten, die dafür zuständig sind, illegale Migranten zu finden und zu verhaften. Wenn ihr nicht in der Lage seid, die zu schützen, dann muss ich sie schützen.
Wo kann das enden? Wenn wir überlegen, wie Black Lives Matter damals verlaufen ist, mit Verwüstungen ganzer Straßenzüge, kann es da enden und wird es dann zu einer Form von Krieg zwischen diesem Teil der Bevölkerung und der Regierung kommen?
Es soll ja genau in die andere Richtung gehen. Genau das soll nicht nochmal passieren. Damals erinnern wir uns, Black Lives Matter, gerade in der Gegend um Seattle herum, waren monatelang Plünderungen. Es gab Camps von Antifa und Black Lives Matter Protestierenden, die haben einfach in den Läden sich genommen, was sie kriegen konnten. Das heißt, in der eigenen Community wurde geklaut wie der Teufel, um es mal klar zu machen. Es wurde gebrandschatzt, es wurde geplündert, es wurden Viertel vernichtet, und zwar gerade schwarze Viertel. Und genau das will Trump verhindern. Er möchte nicht mehr, dass die Linke, dass die Antifa einfach übernimmt und die Rechtsstaatlichkeit quasi außer Kraft setzt. Die Bilder, die dadurch entstehen, dass Uniformierte durch die Städte marschieren, erzeugen natürlich einen Eindruck von, was passiert hier? Wird hier das Militär benutzt, um die eigene Bevölkerung klein zu halten? Wir dürfen aber nicht vergessen, wir sind in Amerika. Wir sind in einem Land, in dem jeder Bürger das Recht hat, eine Waffe zu haben. Die Angst davor, dass hier das Militär übernimmt, ist so gering, weil sich jeder Amerikaner einfach sagt, hey, es gibt doch das Zweite Amendment. Ich habe meine eigene Waffe. Ich habe keine Angst vor dem Militär.
Ausgerechnet aber in den Staaten, wo das Militär kommt, nämlich in demokratischen Staaten, ist das Waffenrecht ja ein anderes. Die können sich eben nicht wehren.
Das stimmt nicht. Aha. Das Waffenrecht ist kein anderes. In den demokratischen Staaten gilt ganz genauso, dass man das Recht auf eine Waffe hat, was unterschiedlich ist von Staat zu Staat. Ist das Recht auf Open Carry oder Concealed Carry? Und natürlich ist es eingeschränkt, wo ich überhaupt die Waffe mit mir tragen darf. Aber das Zweite Amendment gilt in den USA, und zwar bundesweit.
Zu Beginn der Sendung haben wir gehört, wie Donald Trump den Chef von Pfizer überschwänglich gelobt hat. Albert Bourla habe während Covid hervorragende Arbeit geleistet. Was war der Anlass des Treffens mit Bourla im Weißen Haus?
Wir wissen ja, wie Trump seine Deals macht. Er umschmeichelt seine Geschäftspartner, versucht ihnen einen roten Teppich auszulegen, um dann das zu bekommen, was er möchte. Und kann dabei seine Meinung auch mal ändern. So war ja auch das Treffen mit Putin angelegt in Alaska. Und bei Pfizer, denke ich, ist es genau das Gleiche. Trump hat Pfizer stark kritisiert während der Corona-Maßnahmen, während der Covid-Pandemie. Und jetzt braucht er Pfizer, oder nicht nur Pfizer, sondern überhaupt die großen Pharmaunternehmen, weil er einfach verlangt, dass mehr pharmazeutische Produkte in den USA hergestellt werden. Wir hatten hier in den USA einen Engpass, genauso wie in Deutschland, wo es während der Pandemie und auch noch danach zum Teil lebenswichtige Medikamente nicht mehr gab, beziehungsweise nur zu einem Preis, wo man einfach nur noch den Kopf schütteln konnte. Und das möchte Trump eindämmen. Und er möchte, dass Produkte wieder hier in den USA hergestellt werden. Und er möchte auch, dass die günstiger hergestellt werden. Ich gebe ein Beispiel. Ein Medikament, Humira, wird in Deutschland für 3.000 Euro verkauft, hier in den USA für 6.000 bis 8.000 Dollar. Das ist ein großer Unterschied für das gleiche Medikament. Und da möchte Trump ansetzen. Und wie er nun mal so ist, er rollt den roten Teppich aus, um erstmal gute Stimmung zu machen.
Auf dieser Bühne stand auch Robert F. Kennedy Jr. Und Albert Bourla bedankte sich dann bei Handelsminister Lutnick, bei Donald Trump und bei Robert F. Kennedy Jr., der aber eigentlich als Impfskeptiker gilt. Also der während Covid größte Impfer der Welt bedankt sich bei einem Impfskeptiker.
Ja, wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass für Pfizer das Thema Impfstoffe doch schon längst irgendwie Geschichte ist. Also jedenfalls Covid-Impfstoffe. Da haben sie ihren Profit mitgemacht, da haben sie sicherlich auch unlautere Sachen gemacht. Die sind doch schon längst bei ganz anderen Testungen, bei ganz anderen Medikamenten. Pfizer ist ein großes, ein multinationales Unternehmen. Die möchten Medizin verkaufen, die möchten Forschung betreiben können, die möchten neue Medikamente auf den Markt bringen. Und dann ist doch, was ich gestern gesagt habe, mir heute sowas von egal, wenn ich mit dem Gesundheitsminister zusammentreffe, dann mache ich artig meinen Kotau und umgekehrt das Gleiche. Der Gesundheitsminister weiß natürlich auch, dass er auf die Pharmaindustrie angewiesen ist. Aber ich denke, sobald die Türen zugemacht werden, wird durchaus Tacheles geredet.
Da darf ich aber ruhig mal den Anwalt für unsere Hörer spielen. Ja? Die hatten einerseits Hoffnung in Trump und in Kennedy Jr. Und viele unserer Hörer sind klare mRNA-Kritiker und sind der Überzeugung, dass Pfizer mit diesem Comirnaty Tod und Elend über die Menschheit gebracht haben. Vorwürfe wie Verschleierung von Nebenwirkungen und Fälschung von Zulassungsstudien stehen da im Raum. Und jetzt stehen diese drei auf einer Bühne. Das tut doch weh. Das ist doch ein immenser Verlust von Glaubwürdigkeit. Viele unserer Hörer würden Bourla lieber im Gefängnis sehen als im Weißen Haus.
Was ich durchaus verstehe, was ich übrigens auch durchaus verstehe, wenn Leute Putin lieber im Gefängnis sehen würden als in Alaska bei einem hochrangigen Treffen mit Trump. Aber so ist Trump nun mal. Trump ist nicht in diesem Sinne nachtragend. Trump versucht, den besten Deal für sein Land zu machen. Und da sagt er sich einfach, ich kann jetzt nicht Pfizer ein Leben lang nachtragen, was sie während der Covid-Pandemie gemacht haben. Und man muss ja auch sagen, dass sie damals, Pfizer wurde von der Politik unterstützt. Natürlich ist nicht vergessen, was Pfizer-Manager gemacht haben. Ich erinnere an James O'Keefe, der herausgefunden hat, dass Pfizer durchaus Experimente macht, von denen sie behauptet hat, sie machen sie nicht. Also ich denke, das wissen nicht nur unsere Hörer, das wissen nicht nur wir, das weiß auch das Weiße Haus. Aber wie gesagt, wenn es Trump um einen Deal geht, lässt er erstmal seinen Partner in einem guten Licht erscheinen. Wenn die Türen zugemacht werden, bin ich mir ziemlich sicher, werden andere Worte gewechselt.
Die USA sind nun im Shutdown. Hunderttausende Bundesangestellte werden unbezahlt beurlaubt. Darüber und über Trumps Pläne innen wie außen sprachen wir mit unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger. Vielen Dank.
Gerne.